Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Heute geht es um Natur, Kosmos, Schöpfung, die Arten, das Artensterben. Und dazu bin ich zu Besuch bei dem Biologen Matthias Glaubrecht, der vor kurzem ein ebenso erhellendes, für mich als Nichtbiologen wie aufrüttelndes Buch über das Artensterben geschrieben und veröffentlicht hat, das stille Sterben der Natur. Und das bringt natürlich gleich die Frage auf, was braucht es da an politischen und ökologischen Antworten? Ich frage mich natürlich aber auch, ob es nicht noch mehr braucht, nämlich eine andere Art der Haltung, wie wir die Welt um uns herum und uns in ihr betrachten, den Wert und die Würde anderer Lebewesen erkennen und respektieren. Und das ist eine biologische, persönliche, religiöse und manchmal eben auch künstlerische Frage. Und alles das bringe ich jetzt hier und lege es Matthias Glaubrecht auf den Tisch. Mal schauen, was wir alles schaffen. Er ist Biologe, Professor für Biodiversität der Tiere und Gründungsdirektor des Hamburger Zentrums für Naturkunde. Habe ich was vergessen?
Nein, das ist schon ganz gut zusammengefasst.
Wir werden vielleicht nachher nochmal auf das Thema, oder hoffentlich auf das Thema Zentrum für Naturkunde, Museum und so kommen. Ein großes Vorhaben in Hamburg, aber vor allen Dingen interessiert mich total die Grundideen dahinter. Aber jetzt vielleicht erstmal zu dem ersten Anlass. Sie haben dieses Buch geschrieben, Das stille Sterben der Natur, und haben mich bei einem Vortrag, den ich da gehört habe, von Ihnen doch auf dem falschen Fuß erwischt, oder ich war auf dem falschen Fuß, weil ich natürlich fokussiert bin auf das Thema Klimawandel, Erderhitzung, und Sie aber gesagt haben, das ist sicherlich wichtig, darüber müssen wir uns informieren. Aber was mindestens ebenso wichtig ist, wenn nicht noch wichtiger, und was aber viel weniger besprochen wird, ist der Verlust der Artenvielfalt. Wie haben Sie das gemeint?
Wenn wir heute über Natur, über Umwelt reden oder nachdenken, dann ist das so derartig von der Klimadebatte dominiert, sodass das schon schwerfällt, da so ein bisschen die Grautöne zu entdecken. Was man unbedingt sagen und betonen muss, ich versuche das in den Vorträgen auch eingangs immer zu tun, ist natürlich, haben wir eine noch nie dagewesene Erwärmung der Erde. Wir kommen aus einem Sicherheitsbereich der Menschheit, der menschlichen Zivilisation, wenn wir die letzten 12.000 Jahre uns angucken, aber auch in dem Zeitraum der letzten vielleicht 1 Million Jahre, jedenfalls der letzten 300.000 Jahre, die Homo sapiens alt ist, haben wir diesen sogenannten Sicherheitsbereich, den kann man an Temperatur festmachen, den kann man aber auch an Kohlenstoffmolekülen oder Kohlendioxidmolekülen in der Luft festmachen. Der liegt bei ungefähr 300, dieser Korridor. Wir haben den nach oben innerhalb kürzester Zeit durchstoßen. Das war noch nie da, das ist noch nie in der Geschichte der Menschheit und auch lange davor gewesen. Das heißt, wenn man sagt, wir verändern oder das Klima hat sich immer schon verändert, dann ist das richtig. Aber in den enormen Zyklen muss man sagen, wir kommen aus einer Kaltzeit, wir kommen aus einer warmen Zeit, da gehen wir aber Millionen Jahre zurück. Wir sind in einem klimatischen Eiskeller sozusagen und jetzt hat die Menschheit innerhalb von 250 Jahren das erhöht. Das ist überhaupt gar nicht in Abrede zu stellen. Das beunruhigt auch alle, die sich mit dieser Idee eines Sicherheitsraumes und planetarer Grenzen beschäftigen. Aber was bei der Diskussion um Umwelt dann eben komplett untergeht, ist, dass der Schwund der biologischen Vielfalt mit dieser Klimaerwärmung nichts zu tun hat. Das ist das Überraschende, Erstaunliche. Ja,
weil man sonst denken würde, also die Geschwindigkeit der Klimaerwärmung macht es den ganzen Tieren und Pflanzen wahnsinnig schwer, sich sozusagen anzupassen. Das würde, wenn das auf 20.000 Jahre gestreckt wäre, wäre das möglich gewesen. Ja. Deshalb hatte ich immer gedacht, das hängt so zusammen durch die Geschwindigkeit. Kommen die Tiere nicht hinterher, die Pflanzen und die Korallen. Aber das hat Das ist es noch gar nicht.
Nein, das ist
es
nicht. Das
mag es halt auch sein.
Genau, und deswegen ist immer mein Beispiel, weil natürlich viele Leute sich dann vom Kopf gestoßen fühlen und sagen, das haben wir jetzt verstanden mit dem Klima und jetzt kommst du und sagst, Klima spielt beim Artensterben keine Rolle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist tatsächlich so. Wir wollen hier gar nicht Arten gegen Klima ausspielen. Wir wollen nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere, aber wir müssen ganz klar die Diagnose stellen. Da sind wir in derselben Rolle wie ein Arzt. Und für mich ist immer so ein bisschen die Analogie oder das Gleichnis. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in die Notaufnahme eines Krankenhauses und da stellt man fest, dass Sie ein Nierenleiden haben. Sie kommen zum Nierenspezialisten, der gibt Ihnen ein hochwirksames Medikament und wundern sich dann, dass Sie als Patient trotzdem sterben. Und zwar, weil er die falsche Diagnose gestellt hat. Er hat nämlich über seine wohlinformierte Fokussierung auf die Niere übersehen, dass sie auch noch an einer Herzinsuffizienz leiden. Und dafür brauchen sie die richtige Diagnose. Sie brauchen auch ein Ärzteteam. Sie brauchen nämlich den Nierenspezialisten, den Klimaforscher, der sagt, wir haben ein Problem. Aber wenn wir darüber übersehen, dann sterben sie. Und der Patient Erde wird sterben, weil das Artensterben eben eine andere Ursache hat als die Klimaerwärmung.
Und die ist?
Das ist vor allen Dingen das, was wir als Landnutzungsänderung bezeichnen. Das ist euphemistisch, das bedeutet Rodung in den tropischen Regenwäldern, das bedeutet bei uns das Ausräumen der Landschaft, die Intensivierung der Landwirtschaft, das bedeutet den Flächenfraß, die Zersiedlung, die Gifte in der Landwirtschaft, also alle diese ganzen Dinge, die wir unserer Umgebung, unserer Umwelt antun. Und im allergeringsten Maß trägt natürlich dann auch noch die Verschiebung der Verbreitungsgebiete, die den Klimazonen folgen, etwas dazu bei. Das ist ein bisschen anders, aber auch nicht wesentlich anders bei den Ozeanen und vor allen Dingen im Indo-West-Pazifik. Da haben wir natürlich durch die Oberflächentemperaturerhöhung des Meeres ein gefährliches Lavieren, was die Korallenriffe angeht, die einfach nicht Hitze, Stress abkönnen, die dann sich von ihren symbiotischen Mitbewohnern, Zooxanthellen, das sind Algen, die für die sozusagen wie Solaranlagen funktionieren, die schmeißen die raus. Und dadurch bleichen sie aus, die Korallenriffe. Das heißt, diese Tiere werden die Pflanzen los, mit denen sie sonst eigentlich in einer engen Gemeinschaft leben. Da spielt die Oberflächentemperatur eine Rolle. Und dann sind natürlich die ozeanischen, die marinen Kinderstuben bedroht. Aber das ist immer noch in einer Größenordnung von 10, 15 bis 20% der Verursachung. Die Hauptverursachung ist die direkte und indirekte Einflussnahme des Menschen. Direkt heißt bei den Meeresorganismen die Überfischung überall in allen Weltmeeren. Und die indirekte heißt, dass wir denen keinen Lebensraum mehr lassen, weil wir ihn für uns selber nehmen. Das ist der Sandstrand, bei dem eine Schildkröte die Eier ablegen will, aber durch die Hotelbauten daran gehindert wird und vieles andere. Das muss man auseinanderhalten, das muss man genauso auseinanderhalten, wie man eben ein Nierenversagen und eine Herzinsuffizienz auseinanderhalten muss. Und deswegen brauchen wir eine klare Diagnose und die klare Diagnose ist, das sind zwei Dinge, die zusammen natürlich doppelt problematisch sind. Aber deswegen kann man durchaus sagen, das Artensterben, der Artenschwund hat erstmal primär mit dem Klimawandel nichts zu tun. Das ist ganz wichtig zu wissen.
Es gibt ja schon, also das finde ich total wichtig, das war mir so vorher auch nicht klar. Mir war natürlich schon auch bekannt, dass es allerlei Anstrengungen gibt, Tiere zu retten, Arten zu retten. Aber da kommt schon gleich die zweite kalte Dusche von Ihnen. Es geht jetzt hier nicht um die großen Tiere, also die wir sichtbar vor uns haben. Und das ist dann der Elefant und dann rettet den Tiger und Affen, weißt du, was es sonst noch gibt?
Also genau, wir haben aber die großen Arten im Blick. Ne? Wir haben die Säugetiere im Blick und deswegen habe ich ja auch immer häufig den Eisbären angeführt. Der Eisbär ist das denkbar unglücklichste Tier. Der hat eine relativ stabile, in einigen Teilen sogar zunehmende Population. Eine einzige schwindet, die wird dann immer auch vorgeführt sozusagen. Der Eisbär ist ein gefährliches Landraubtier, aber in einem Verbreitungsgebiet, das heute noch ungefähr die Abmessung hat, wie es historisch bekannt ist. Das ist bei anderen wie Giraffen, Elefanten oder Tiger überhaupt nicht mehr der Fall. Der Tiger kommt noch in einigen wenigen Reservaten vor. Ansonsten ist er aus dem Freiland in Asien verschwunden. Der ist funktional schon längst tot. Das gibt noch ungefähr 4.000-5.000 Tiger, aber mehr eben in amerikanischen Privathaushalten und in Zoos der Welt. als im asiatischen Freiland. Da geht es tatsächlich auch um das Verschwinden, um das drohende Aussterben einiger weniger, die dann aber nie aussterben werden. Der Tiger zum Beispiel, kann ich ziemlich sicher garantieren, wird in Hagenbeck durch Erhaltungszucht in einem Hamburger Tierpark oder in anderen Zoos erhalten werden. Der wird nie auf der Liste einer ausgestorbenen Tierart auftauchen. Aber darum geht's gar nicht.
Es geht seine Funktion in dem Ökosystem, darum geht's ja, es geht ja nicht um die einzelne Art, ob die überlebt oder nicht, sondern hat sie weiterhin eine Funktion in dem System, in der Umwelt. Und da kann das auch ohne ihn funktionieren. Da gibt's aber ganz andere Tiere, die wir gar nicht vor Augen haben.
Ja, zwei
ohne die es nicht geht.
Genau, es sind zwei verschiedene Dinge. Wir werden den Tiger nicht aussterben lassen, weil wir ihn durch Erhaltungszucht in Zoos vom Aussterben bewahren. Wir werden ihn aber niemals wieder in der Funktion, die er mal hatte, außer in Nationalparks, zurückbekommen, weil er ein sogenannter Apex Predator ist. Also er steht ganz oben in der Nahrungskette, frisst ja auch gelegentlich, wenn er nicht genug andere Nahrung findet, dann Menschen. Das war vor 100 Jahren tatsächlich auch noch ein größeres Problem als heute. Wir werden diese Funktion, die solche großen, an den oberen Positionen der Nahrungspyramide stehenden Säugetiere haben, die werden wir auch nicht substituieren können. Da reden wir bei uns über den Wolf und über den Luchs. Die spielen eine ganz wichtige Rolle. Das kommt natürlich auch zu Konflikten. Und ich glaube, in Zukunft wird es darum gehen, Lösungswege zu finden, wie wir die trotzdem in unserer engen, dicht besiedelten Landschaft behalten können, sie auch in ihrer Funktion behalten können. Die spielen ja eine wichtige Funktion, nämlich indem sie zum Beispiel einen Überbestand an Rehwild kurz halten. Und das Rehwild schadet ja den Wäldern durch Verbiss, und dieser Schaden wird minimiert, wenn ein großer Räuber da ist, der die bedroht. Insofern, die Funktion ist das eine, die funktionelle Biodiversität ist das eine. Was wir aber vor allen Dingen verlieren, ist eben diese Artenvielfalt, bei der wir häufig gar nicht genau wissen, was die eigentlich machen. Aber da, wo wir es wissen, wissen wir, dass das sozusagen geldwerter Vorteil für uns ist. Ein nicht unerheblicher Teil der Weltwirtschaftsleistung, wissen wir heute, hängt von Biodiversität ab. Das sind unsere Böden, das ist Wasser, das sind die Bestäuberdienstleistungen. Wenn man also an Genussmittel wie Kaffee, Kakao, also Schokolade denkt, dann ist das alles von der Bestäuberdienstleistung von Insekten abhängig. Und zwar nicht nur der Honigbiene, sondern von Wildbienen, von Mücken, von Käfern, von Schmetterlingen, manchmal eben auch von Fledermäusen oder anderen, die diese Bestäuberdienstleistung übernehmen. Und wenn wir diese Artenvielfalt verlieren, dann kappen wir sozusagen dieses Kapital, was wir da in der Natur haben. Und darum geht's beim Artensterben. Es ist in erster Linie ein Artenschwund. Wir reduzieren die Populationen, die Bestände so weit, dass die in der Natur keine Rolle mehr spielen können. Und damit nehmen wir den Lebensräumen auch ihre Lebensfähigkeit. Und das ist aber wiederum unsere Grundlagenversicherung. Ja, das sind unsere Nährstoffe. Und wir sind das aber so gewohnt, weil wir, wie früher so lapidar gesagt, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. Ist mir doch egal, wie der reinkommt. Und wir müssen eben drüber nachdenken, wie kriegen wir denn unsere Nahrungsmittel? Und da brauchen wir diese biologische Vielfalt. Und das haben wir völlig aus dem Blick verloren. Und den Blick müssen wir uns wieder angewöhnen.
Es ist ja jetzt nicht gerade die Zeit politisch, wo man mit diesen Themen offene Türen einrennen würde. Ja. Auf der anderen Seite vermischt sich ja schon bei Ihnen so eine ethische Perspektive mit einer utilitaristischen, mit einer Nützlichkeitserwägung. Ja. Jeder vernünftige Landwirt wird sagen, ich brauche diese ganze Biomasse auch, sonst funktioniert es langfristig nicht. Also vernünftige Landwirte denken ja auch so. Mhm. Haben Sie eine Idee, wie man das Thema politisch nochmal stärker relevant machen könnte oder tatsächlich Verbündete finden kann für Sie als Wissenschaftler und für dann all das, was Teil des Problems ist?
Also das Buch heißt tatsächlich ja nicht ganz zufällig Das stille Sterben der Natur. Wir haben eben einen Schwund, eben gerade nicht der großen charismatischen Arten, die bisher so im Vordergrund standen, den haben wir auch, Tiger, Eisbär habe ich erwähnt, sondern wir haben eben einen Verlust der Tiere, die wir bisher nicht so auf der Rechnung hatten. Die fallen natürlich Politikern dann auch nicht auf, wenn sie uns schon so wenig auffallen. Und dann ist es ein stilles Sterben, weil man in der Gesellschaft im Augenblick mit so vielen normalen Alltagskrisen beschäftigt ist. Wir haben ja eine hoch angespannte auch Sicherheitslage, eine sich verändernde geopolitische Situation, die übrigens ja nicht ganz unabhängig von all diesen ganzen Überlegungen unserer Natur und Umwelt ist. Aber man kann verstehen, dass Menschen mit anderen tagtäglichen Problemen beschäftigt sind. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich drei Dinge in der Zukunft brauchen und auch sehen werden, um dieses Thema wieder voranzubringen, um es in der Aufmerksamkeit auch ein bisschen weiter nach oben wandern zu lassen. Wir sind auf das Klima ja vor allen Dingen deswegen, wenn wir nicht Wissenschaft darüber betrieben haben, aufmerksam geworden, weil wir mit Extremwetterereignissen gemerkt haben, dass das eben Wetter ist und Klima sozusagen, also langfristig über 30 Jahre sich die Dinge verändern und dass uns das alle betrifft und zwar vor unserer Haustür. Und das ist bei der Biodiversität tatsächlich auch so, nur dass wir das im Augenblick noch nicht merken. Viele von uns haben gemerkt, dass es kaum noch Schmetterlinge gibt, dass der Frühling deutlich stummer ist, aber viele von uns leben auch in Städten. Und da ist ohnehin der Bezug zur Natur nicht mehr so groß und so häufig und auch nicht in der Breite der Bevölkerung. Und ich glaube, dass wir deswegen natürlich unser Bewusstsein und unser Blick auf Natur sich ändern muss. Ich glaube aber, dass ein wirtschaftlicher Blickwinkel darauf vielen Menschen durchaus die Problematik vor Augen führt. Wenn man also sieht, nicht nur durch klimatische Ereignisse verlieren wir Anbaugebiete, sondern auch eben durch bestimmte Verluste der Biodiversität, wenn sich unsere Pflanzenvielfalt eingrenzt, wenn unsere Sortenvielfalt so stark in Mitleidenschaft gerät, dass dann mit einem Bakterium, mit einem Pilz vielleicht ganze Sorten verschwinden. Wir leben zum Beispiel, was die Banane angeht, weltweit ausschließlich von einer einzigen Sorte, nämlich der Cavendish-Banane. Die hat sich mal vor Jahrzehnten gegen einen Pilz wunderbar behaupten können. Nur sie ist jetzt natürlich wieder als Monokultur überall auf der Welt gefährdet, dass wir da nur eine Sorte haben und wir haben sozusagen keine Vielfalt in der Genetik dieser Nutzpflanzen, ob das jetzt Bananen sind oder
Äpfel,
viele andere.
Äpfel, Kartoffeln fallen mir ein.
Genau. Sie können, wir ernähren uns ja sowieso hauptsächlich von ein, zwei Dutzend Pflanzen. Ja, das sind die Süßgräser, die sind meistens Windbestäuber, aber die sind eben auch von fruchtbaren Böden abhängig und von Wasser. All das gefährden wir durch unsere Aktivitäten, die eben auch gleichzeitig sich ausdrücken in einem Schwund der Biodiversität. Deswegen beim Artensterben, bei der Krise der Biodiversität geht es eben gerade nicht um den Tiger, um den Eisbären, sondern es geht eigentlich um unsere Ernährung und die Umgebung, in der wir leben und aus denen wir auch unsere Nahrungsmittel gewinnen. Wir leben nicht von der Astronautennahrung, deswegen machen auch Mars- und Mondabenteuer überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ein Milliardengrab, weil wir dort niemals leben werden, ohne dass wir die Versorgung von der Erde haben. Wir werden also keine Menschheit irgendwo anders ansiedeln, weil es dort nämlich nichts gibt an Biologie.
Das ist ein lieblingspolemisches Thema von Ihnen, dem ich mich nur voll anschließen kann, weil ich immer, wenn ich von süddeutschen Ministerpräsidenten höre, dass sie in die Welt, in die Raumfahrt investieren wollen, ich mich in den Kopf fasse und sage, was ist das für ein totaler Blödsinn? Oder das ist eine Übersprungshandlung oder irgendein Quatsch.
Ja, aber da kommt auch noch was ganz Gefährliches hinzu. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja selber in der Grundlagenforschung originär tätig. Das heißt, wir sind auf die öffentliche Hand, auf das Forschungsministerium auf die Verteilung von öffentlichen Geldern für die Forschung angewiesen. Deswegen will ich meinen Kollegen in der Astrophysik und in der Weltraumforschung überhaupt nicht das Geld in Abrede stellen. Aber hier wird über das Forschungsministerium neuerdings eine Wirtschaftsförderung betrieben, denn der eigentliche Zweck ist ja nicht die Neugierde auf bestimmte Dinge. Die Forscher sagen immer, wir wollen das Leben auf anderen Planeten, obwohl sie gar nicht wissen, ob es da überhaupt welches gibt. Das ist nirgendwo nachgewiesen. Das wollen sie erforschen. Sie wollen schwarze, dunkle Materie und den Ursprung des Universums und vieles andere erforschen. Aber die Forschungsministerin fördert im Augenblick gerade die wirtschaftliche Nutzung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es ein Förderprogramm aus dem Wirtschaftsministerium ist, hätte ich damit wesentlich weniger Schwierigkeiten, weil man sagt, dann braucht ihr eine Anschubfinanzierung. Aber hier wird das Forschungsministerium missbraucht für Grundlagenforschung. Das heißt, das Geld fehlt dann natürlich in vielen, vielen anderen Bereichen. Also es ist doppelt unsinnig, okay, es so zu machen.
Ein charismatisches Tier, bei dem die Debatte aber schon so geführt worden ist, dass sie auch mich und viele andere erreicht, ist die Biene, die Honigbiene. Jetzt gucke ich hier aus dem Fenster des Büros zum Hamburger Museum für Natur. Da ist davor so ein kleiner Wildbienen- oder Wildblumen- und Wildbienengarten angelegt. Das führt mich zu der Frage, es geht ja nicht nur darum, große Weltpolitik zu betreiben und internationale Organisationen auf das Thema aufmerksam zu machen und wie kann man Klimapolitik mit Biodiversitätspolitik genau verbinden, sondern die Frage auch nach dem, was jeder Einzelne tun kann. Nun gibt es ja gerade in der Stadt eben solche kleinen Projekte. Ist das eigentlich sinnvoll oder bringt das gar nichts oder bringt das eher sozusagen für das Bewusstsein etwas?
Also es bringt in jedem Fall etwas, man muss es aber einordnen. Wir werden die Biodiversität nicht in Deutschland retten, weil es Artenvielfalt, die Biodiversität ist ungleich über die Erde verteilt und eine extrem große Artenvielfalt haben wir in den Tropenregionen. Das heißt, wenn wir für unsere Wirtschaftsweise, weil wir zum Beispiel über Sojaanbau, Tierfutter uns hier sozusagen in der EU besser stellen wollen, weil wir dann das Futter nicht mehr bei uns anbauen müssen, dann plündern wir die Biodiversität in anderen Ländern. Das hat einen ganz erheblichen Aspekt. Wir werden die nicht retten, indem wir hier eine Stadtökologie wunderbar betreiben. Aber sie hat natürlich eine ganz wichtige Funktion, weil Biodiversität gibt's auch bei uns und die können wir nicht global retten, sondern die kann man immer nur lokal und regional retten. Das heißt, wenn wir die heimischen Schmetterlinge, die heimischen Wildbienen erhalten wollen, dann brauchen wir alle Maßnahmen, die wir hier in der Fläche ausrollen können. Und wir brauchen natürlich in der Stadt vor allen Dingen diese ganzen Projekte, weil sie ein Bewusstsein schaffen, weil sie da helfen, das Thema zu transportieren. Wir retten Tiere im Zoo durch Erhaltungszucht und gleichzeitig sind Zoos natürlich ganz wichtig als eine Bildungseinrichtung, als eine Einrichtung der Erholung und in dem man dann auch naturkundlich Inhalte transportieren kann. Und so sind stadtökologische Projekte eben aus pädagogischen, aus bildungspolitischen Gründen ganz wichtig. Sie können auch als Trittsteine Populationen erhalten und retten. Man muss es richtig machen. Gerade bei uns diese Wildbienenfläche hier vor dem Haus der Natur. Und da muss man sagen, das muss man auch richtig machen. Und das ist in vielen Stellen auch so. Da müssen wir ein bisschen experimentieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man sollte in seinem Garten experimentieren. Lassen Sie zum Beispiel mal den Rasenmäher weg. Dann werden Sie merken, da wächst nicht gleich eine ganz wunderbare Wildblumenwiese, sondern da kommt erstmal Löwenzahn, also die berühmten Pusteblumen und vieles andere. Und dann sehen Sie die Natur verändert sich, das dauert auch Jahre und da kann man zugucken und ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Wir müssen lernen zuzugucken, vielleicht auch mal untätig zu sein, nichts zu machen. Wenn Sie es ganz, ganz vorbildlich machen wollen, dann ist es harte Arbeit, dann ist es aber eben auch ein bestimmter Wildbienengarten sozusagen, den Sie ganz gezielt dafür angelegt haben. Und nur nichts machen, das führt eben auch über erst sehr lange Zeit zu einer erhöhten Biodiversität.
Ich bin ja kein Politiker und ich bin auch kein Biologe, sondern ein Theologe und mich interessiert natürlich, deshalb bin ich auf dieses Thema auch gleich, auf dieses Detail angesprungen, schon die Frage, mit welcher Grundeinstellung wir eigentlich leben. Wie nehmen wir uns wahr als Teil der Natur, des Kosmos, der Schöpfung, wie immer wir das formulieren wollen, mit welcher Perspektive. Und da sind natürlich solche Spaziergänge, die ich manchmal mit meiner Frau mache und man steht manchmal vor Vorgärten, die voll durchgepflastert sind und dann hat man noch diese plastikgeflochtenen Zäune und so furchtbare Dinge. Und dann sieht man aber auch manchmal, wie sozusagen um kleine Verkehrsinseln tolle Sachen entstehen. Das führt ja auch selbst bei Städtern wie mir dazu, dass ich nochmal anders drüber nachdenke, wie ich eigentlich auf dieser Erde lebe mit anderen. Mhm. Nun sind Sie einerseits Wissenschaftler, andererseits auch ein, ich will nicht sagen aktivistischer Autor, aber ein engagierter Autor von sehr gut zu lesenden, allgemein verständlichen Büchern. Mit welcher Perspektive schauen Sie denn drauf als der Wissenschaftler, der das sozusagen ordnet und versteht, der dann auch Politikberater ist und Nützlichkeitserwägungen einbringt? Oder können Sie auch nochmal mit anderen ästhetischen, weltanschaulichen, vielleicht religiösen Vorstellungen, Perspektiven was anfangen?
Also natürlich ist man als Wissenschaftler, meine Überzeugung zumindest, gehalten, dass wir, wenn wir von der Gesellschaft alimentiert unsere Forschung betreiben, dass wir sie auch sozusagen so gut wie möglich wertneutral zur Verfügung stellen. Das heißt, wir sollten eigentlich das können wir gar nicht, es gibt ja diese Objektivität nicht wirklich, aber wir sollten uns hüten, unsere eigenen persönlichen, weltanschaulichen Überzeugungen allzu sehr, und das bedeutet auch, dass wir vorsichtig sein müssen, nicht allzu aktivistisch sozusagen davor zu gehen.
Nicht Politik beraten im engeren Sinne.
Also solange ich das als Berater mache und nicht in einer politischen Parteinahme sozusagen ende, glaube ich, dass das ganz wichtig ist. Also ich glaube, dass wir diese Politikberatung machen. Ich glaube, die Politik täte auch gut daran, dass sie sich viel häufiger darüber informiert. Sie muss das in einer konzertierten Aktion machen. Ich glaube nicht, dass man nur auf Wissenschaftler hören sollte. Das hat ganz viele andere Komponenten. Das haben wir, glaube ich, alle bei der Corona-Krise erlebt. Das haben auch die beteiligten Virologen und viele andere immer gesagt. Da gibt es viele andere Komponenten, die man mit berücksichtigen muss. Hier ist das auch so. Das ist etwas, was man gesellschaftlich verhandeln muss. Aber hier wird, glaube ich, von der Politik zu wenig das Fachwissen genutzt, was wir bereitstellen können. Wir selber sollten versuchen, das in neutraler Weise parteienübergreifend, ohne zu polarisieren, zur Verfügung zu stellen. Aber ich glaube, dass man den Standpunkt schon deutlich machen muss. Und einer der Standpunkte, die ich durchaus vertrete, ist, die Politik hat da eine erhebliche Erkenntnislücke. Die ist zu wenig sozusagen in der Sache drin, informiert sich zu wenig darüber. Das muss anders werden. Da müssen wir auch dazu beitragen. Aber wie gesagt, nicht indem wir aktivistisch dann sozusagen die eine Partei oder die andere ergreifen. Ich würde in den Büchern, aber auch in den Vorträgen das auch immer pointiert versuchen darzustellen, ohne allzu sehr zu polarisieren. Aber ich glaube, dass wir in der Wissenschaft eben diese Bringschuld an der Gesellschaft haben. Ich sehe das als Wissenschaftler natürlich schon auch mit einer Perspektive, die mich manchmal natürlich fast zynisch klingen lässt, weil ich mir das um das Aussterben der Menschheit keine Sorgen mache. Als Evolutionsbiologe weiß ich, dass in enorme Zeiträume, da reden wir nach Hunderttausenden von Jahren. Das sehe ich auch für den Menschen. Aber wie wir leben in dem Zusammenleben, und da befürchte ich eben, dass wir große Gefahr laufen, Kriege, Chaos, Krankheiten zu ernten, wenn wir das nicht in den nächsten Jahrzehnten intelligenter machen. Und das macht mir schon Sorgen. Dafür würde ich mich schon auch sehr vehement einsetzen und engagieren, dass das wahrgenommen wird. Aber es ist nicht natürlich nur eine rein wissenschaftliche Betätigung. Ich bin selber zwar jetzt nicht religiös geprägt. Ich habe zwar mal ein Buch veröffentlicht, Der lange Atem der Schöpfung. Das war aber nicht religiös gemeint. Ich kann das aber gegen das Wort Biodiversität austauschen, ohne dass ich damit große Schwierigkeiten habe. Ich glaube, das ist eine Herangehensweise und auch eine Benennung. Ich glaube, wir beide meinen dasselbe, auch wenn wir da unterschiedliche Begriffe dafür verwenden. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man sich darauf auch verständigen kann. Bei mir ist das eben kein so religiös motiviertes Vorgehen, sondern eher ein wissenschaftliches, aber die Freude, die Ästhetik, der Genuss an Natur, spielt natürlich bei mir auch eine ganz, ganz große Rolle, nicht nur bei der Berufswahl, sondern eben auch bei den Aktivitäten heute.
Ja, das ist interessant, dass ich sitze gerade an den Schlussarbeiten der Korrektur eines Zeitschriftenhefts. Ich mache, gibt eine Zeitschrift mit heraus, Kunst und Kirche heißt, die gibt es seit über 100 Jahren. Da machen wir gerade ein Heft unter das Stichwort gestellt Zusammen-Leben, Zusammenleben. Den Ausschlag hat gegeben hat eine Kollegin, die gerade Ausstellungen dazu macht, also Kunstwerke, jetzt gerade ganz frisch, die sie ausgestellt hat. die eben eine andere Art des Umgangs und des Blicks auf die Natur nicht nur als Ressource, nicht nur als Umwelt, sondern, also Umwelt ist immer das Bild, das ist die Umwelt um uns herum, sondern eben dieses, deshalb sind wir auf diesen Titel Zusammenleben gekommen. Wir sind ein Teil dessen, wir befinden uns, ob wir wollen oder nicht, im ständigen Austausch, wir können nicht ohne. Und zugleich ist das aber auch ein großer Reichtum, das hat was mit sozusagen religiös-ästhetischen Grunderfahrungen wie dem Staunen, der Ehrfurcht, der Freude und dann eben aber auch der Verantwortung zu tun.
Also ich kann da anschließen. Was mich im Augenblick beschäftigt, was für mich einfach eher eine Frage ist, inwieweit wir mit dem christlich-abendländischen Denken uns eben sehr stark von der Natur schon getrennt haben. Wir haben, wir fassen uns ja nicht wirklich als ein Teil der Natur auf. Ich versuche mal so gedanklich, experimentell, das mit dem Hinweis auf diesen Halbgötterstatus, der schon in der griechischen Mythologie dem Menschen verliehen worden ist. Und da muss ich sagen, wenn man sich sozusagen so selbst überhöht als Menschheit im christlich-abendländischen, ja aus der griechischen Antike geprägten Denken, das ja dann auch religiös sozusagen in so Vorschriften wie macht euch die Erde untertan mündete, dann muss man natürlich sagen, ob wir nicht in unserer philosophischen Herangehensweise an Natur uns selber im Weg stehen. Vielleicht sollten wir gar nicht von Umwelt reden, sondern von Mitwelt reden. Und ich glaube, mit diesen leichten Verschiebungen der Perspektive könnte es durchaus sein, dass man klarer erkennt, dass unser Problem darin besteht, dass wir eben die Natur als unerschöpflich und als für uns zur Ausbeutung freigegeben sehen. Und da hilft es möglicherweise in unseren ökonomischen Überlegungen, diese Kosten, die wir verursachen, einzupreisen. Ein Unternehmen, was sich sozusagen bei der Allmende bedient, bei der Allgemeinheit, zu der ja vieles in der Natur auch gehört, indem sie einen Fluss verschmutzt, sodass die Gesellschaft wieder für Kläranlagen und das Reinigen dieser Flüsse sorgen muss. Da wäre ich für das Verursacherprinzip und würde sagen, du, wenn du das verschmutzt, dann musst du das auch wieder übernehmen. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich drüber nachdenken müssen, über unsere philosophische Grundhaltung, was Natur angeht, über unsere ökonomische Behandlung von Natur. Und ich glaube, dass wir auch juristisch, Rechte der Natur, drüber nachdenken müssen, warum gestatten wir eigentlich einer Kapitalgesellschaft, vertreten durch Anwälte, eine Vertretung vor Gericht, aber tun uns schwer bei einem Fluss oder einer bestimmten Landschaft. Das ist für viele Juristen im Augenblick etwas, was sie lieber nicht diskutieren wollen, während andere sagen, das ist genau die Speerspitze, mit der wir uns beschäftigen müssen.
Das ist eine interessante juristische Fragestellung, habe ich auch schon mich mal drüber unterhalten. Aber ich will nochmal zurück zum Theologischen. Wir haben das Heft auch deshalb gemacht, weil sich in diesem Jahr ungefähr zum 800. Male jährt die Entstehung eines der bedeutendsten Texte der Christenheit, nämlich der Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi, der vor 800 Jahren eben diesen Sonnengesang formuliert hat und da so eine besondere christliche Naturspiritualität vorgetragen hat, die ganz anders ist als dieser eine Vers, macht euch die Erde untertan, nämlich ich danke dir, lieber Herr Gott, für Schwester Sonne, Bruder Mond, Schwester Wasser, Bruder Wind. Also zwar geht er gar nicht hier auf die einzelnen Lebewesen ein, das hat er aber anders gemacht, als er dann zu den Tieren und zu den Vögeln gepredigt hat, aber dieser Text ist so deshalb so faszinierend, weil er die großen Elemente des Kosmos als Geschwister beschreibt.
Interessant.
Also eben, das Lustige ist natürlich immer in der Übersetzung, im Italienischen ist dann, sagt dann, der Mond ist weiblich und die Sonne männlich. Und dann, wenn man das übersetzt, macht das schon wieder Spaß.
Ja.
Und dann endet es natürlich sozusagen, Gott Vater ist der Schöpfer, aber die Erde ist die Mutter. Bis hin zum Tod als dem leiblichen Bruder. Also das ist ein so irrer Text und hat jetzt nichts mit kitschiger Heiligenverehrung zu tun, sondern beschreibt eben etwas. Und haben so einen Text von einem tollen Franziskaner, der das sozusagen übersetzt für heute oder evangelische Naturspiritualität, wie sich das damit verändert. Das war so ein kleiner literarischer Punkt, mit dem wir da eingesetzt haben. Jetzt will ich aber doch, also das ist fasziniert mich einfach gerade.
Darf ich dazu ganz kurz einen Gedanken noch einwerfen? Wir sind ja im Abendland durch die 2000-jährige Geschichte des Christentums sehr auf solche Texte, auf solche Überlegungen fixiert. Und wir machen immer, glaube ich, ein bisschen den Fehler, dass wir uns ja nicht die ganze Menschheit der Erde angucken. Solche juristischen Veränderungen wie Rechte der Natur, da haben sich zum Beispiel die Verfassung in Ecuador weniger schwer getan, aus einem anderen Grund. Aber da ist eine stärkere indigene Bevölkerung, die ja auch noch eine ganz andere Naturauffassung hat. Pachamama, die Mutter Erde, ist da im Denken vieler Ecuadorianer.
Als Person.
Genau.
Mit Person mit Rechten.
Genau. Und insofern ist dieses Denken einer Mutter Erde und in anderen Kulturkreisen, und ich glaube, das würde ja auch für andere Religionen auch gelten, ich glaube, da muss man nochmal genauer hingucken. Das dominiert eben nicht nur das Christentum, sondern vieles andere. Und ich glaube, dass wir da vielleicht pluralistischer herangehen müssen. Aber das spielt für mich in diesem Zusammenhang mit der theologischen oder philosophischen Betrachtung unseres Blickes auf die Natur. Und ich glaube, da wird sich etwas ändern. Das kann man auch modifizieren. Ich glaube, dass das eine dieser drei Dinge ist, die sich da ändern müssen.
Ja, das finde ich, also kann ich nur zustimmen, weil der interreligiöse Dialog, der lange Zeit so ein Dialog der drei monotheistischen Religionen mit dem Buddhismus war, und dann war die Sache auch erledigt. Und Hindus, da wusste man gar nicht, wer ist da jetzt eigentlich zuständig. Und wo gibt's da eine Geschäftsstelle? Das natürlich durch aktivistische Zusammenschlüsse von indigenen Communities, die plötzlich sprachfähig, durch lange politische Arbeit sprachfähig sind, erweitert sich auch sozusagen der interreligiöse Diskurs zu Religion oder Religionskultur, wie man das formuliert, oder Spiritualitäten, die eben sonst als zu überwinden, als Naturreligionen galten.
Ja. Ich habe das in Diskussionen mit Studenten, ich habe eine Gastprofessur in der Silapakorn University in der Nähe von Bangkok, und da ist ja ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, Größenordnung 90%, die tatsächlich da dem Buddhismus angehören. Und da muss man sagen, das ist in der Bevölkerung gelebt. Das ist nicht nur auf Bali und im Hinduismus so, sondern auch Thailand. Da gehört das zur Tageskultur viel, viel stärker dazu. Und meine Studenten hatten durchaus die Frage, wir untersuchen verschiedene Schnecken, Süßwasserschnecken, und um die zu untersuchen, um die zu konservieren, schmeißen wir die in Alkohol, dann sind die tot.
Ja.
Und damit haben die ja genauso das Tötungsverbot wie bei uns, haben die ihre Schwierigkeiten. So, dass wir Beratung in einem ein Kloster durch einen Mönch hatten, der sich mit dieser Frage ganz gezielt auseinandersetzte und das auch mit den Studenten, vor den Studenten durchaus diskutiert hat und gerechtfertigt hat und gesagt hat, das ist ja kein sinnloser Tod, ihr macht das für eine bestimmte Sache. Ja, dokumentiert das sehr genau, und da sieht er durchaus ein Schlupfloch sozusagen, um das auch in diesem Glauben verständlich zu machen. Also insofern den Blick auf die Natur, auch in anderen Erdregionen, ich glaube, dass der ganz wichtig ist. Aber das allgemeine Problem bleibt in unserem tagtäglichen Leben, wo vielleicht diese Spiritualität, Religiosität uns am tagtäglichen Handeln sozusagen nicht hindert. Da spielt eben die Ökonomie eine ganz große Rolle. Deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn wir auch das in den Blick nehmen. Und ich glaube, dass Rechtsvorschriften ganz wichtig sind. Früher war es ja auch Sklaverei ein Geschäftsmodell und Plantagenwirtschaft. Hamburger Kaufleute haben davon gelebt und ihre Existenzen aufgebaut. Das hören die heute nicht mehr so gerne. Aber heute würden wir beide nicht mit einem Geschäftsmodell, was Plantagenwirtschaft und Sklaverei vorsieht, bei der Hasba noch einen Kredit bekommen. Das heißt, das ändert sich, und da ändert sich natürlich auch die Rechtsprechung, da ändern sich auch die Vorstellungen von Recht. Und ich glaube, das müssen wir weiterentwickeln. Und ich bin deswegen sehr, sehr positiv eigentlich in meiner Grundtendenz, weil ich sehe, wir reden darüber, wir denken darüber nach, wir werden das ändern, hoffentlich in kürzeren Zeiträumen, als das Sklaverei und Plantagenwirtschaft gebraucht haben. Ganz ehrlich, um mal über Biodiversität wieder zu reden, wir haben nicht Jahrhunderte, um die zu schützen und zu erhalten. Das heißt, wir müssen sehr schnell juristische, ökonomische, aber auch in unserer Grundeinstellung sehr große Veränderungen vornehmen.
Dazu gehört natürlich aber auch, ich will das religiöse Moment jetzt nicht überdrehen, viel wichtiger ist natürlich tatsächlich das echte Alltagshandeln, das Wirtschaften und das Rechtliche. Aber es hat natürlich schon einen wirklich weltanschaulichen Hintergrund, dass man die Vorstellung, man gibt Natur Personen, man schreibt der Natur Personenrechte zu. Also Personen, das wäre ja vor 10, 20 Jahren noch für absurd eingeschätzt worden.
Bei uns ja.
Bei uns ja, das ist völlig absurd. Und das ändert sich und ist nochmal interessanter als so ein allgemeiner Satz im Grundgesetz, wir sind für Schutz der Natur. Ja. Daraus folgt ja nichts. Das andere ließe sich tatsächlich, na, ich bin kein Jurist, wie weit man das,
aber doch, das würde sich juristisch unmittelbar, das würde sich unmittelbar ausdrücken. Und für mich, also war als juristischer Laie tatsächlich der Vergleich mit den Kapitalgesellschaften das, was mich überzeugt hat. Warum kann eine Kapitalgesellschaft, eine Aktiengesellschaft vertreten durch Anwälte, warum hat die da sozusagen ein höheres Recht vor Gericht, als das ein Plus hat? Wir haben ganz praktische Schwierigkeiten. Wenn wir zum Beispiel sagen, also hier, das wird in Neuseeland ist das ja gemacht worden, da hat man eine Rechtsperson eines Flusses. Wenn wir das bei der Elbe machen, haben wir schon Definitionsschwierigkeiten. Wo hört die auf? Wo fängt die an? Ist es das Drainagesystem der Elbe? Wer ist verantwortlich? Aber ich glaube, das sind alles Dinge, die man wie überall definieren kann. Und das haben Juristen mir erklärt. Man muss es dann einfach beschreiben und definieren, und damit es sozusagen justiziabel ist. Aber dass wir diese Diskussion führen, finde ich schon einen gewaltigen Schritt. Den hätten wir beide vor, sagen wir, ja, vor zehn Jahren hätten wir den nicht geführt. Da waren andere Länder, aber wie gesagt, aus einer anderen Pachamama in Ecuador, aus einer anderen Überlegung heraus, auch Neuseeland mit der Maori-Geschichte. Das sind andere Länder, die haben eine andere Grundhaltung. Aber dass wir darüber reden heute und mit einem Vergleich auf solche Länder blicken, das finde ich ganz wichtig. Es ist auch eine neue Qualität. Das heißt ja nicht, dass wir im Augenblick schon aufgehört hätten, Biodiversität zu vernichten, aber wir haben es eher in den Blick genommen.
In den Blick nehmen wir jetzt für mich das Stichwort noch einen anderen Aspekt Ihres beruflichen Lebens selber in den Blick zu nehmen. Also Sie sind auch Museumsleiter und Gründungsdirektor eines noch zu bauenden Museums. Da gibt's jetzt 1000 Fragen mit Bau und Geld, das lassen wir jetzt mal beiseite. Eher würde mich interessieren, wie würden Sie denn oder wie möchten Sie denn Natur so zeigen, dass Leute jetzt nicht nur kluge, dicke Bücher lesen, sondern es einfach sich angucken und durch die Betrachtung, vielleicht darf man auch anfassen, eine Ahnung davon bekommen, worum es ihnen geht.
Wir hatten in Hamburg das zweitgrößte Naturkundemuseum, das Naturhistorische Museum in Hamburg, in der Nähe vom Hauptbahnhof, war das meistbesuchte Naturkundemuseum noch vor dem Berliner, obwohl das ein bisschen größer ist. Ja, es gibt also tatsächlich Historiker, die nachweisen können, dass wir höhere Besucherzahlen hatten. Das lag an der Ausstellung, an der Gestaltung der Ausstellung. Es waren hohe Galerien mit Brücken drüber und Hamburg als eine große, auch damals schon Weltstadt, hat viele Besucher in dieses Museum gelockt. Es hat 50 Jahre gedauert, bis aus einer sozusagen Vereins- und Schulsammlung, die man zusammengelegt hat, dann eine große naturhistorische Sammlung wurde. Man hat 50 Jahre gebraucht, bis der Senat dann zugestimmt hat, ein Gebäude zu bauen und zu unterhalten. Und es ist dann 50 Jahre ein blühendes Forschungsinstitut gewesen mit einem Museum. Leider bei der sogenannten Operation Gomorra im Juli 43 vernichtet worden. Nur das Gebäude, weil man Wochen vorher aufgrund der Nachrichtenbombardierung anderer deutscher Städte Angst hatte, dass das sind ja Brandbeschleuniger, solche Sammlungen mit den großen Alkoholbeständen. Das hat die in einen stillgelegten U-Bahn-Schacht ausgelagert, Wochen vor der Bombardierung Hamburgs, sodass das Gebäude vernichtet wurde. Aber, und die Ausstellungen, die da mit Ausstellungsteilen, die man nicht ausgeräumt hat, aber ein Großteil der Sammlung, wir haben 10 Millionen Sammlungsobjekte, Berlin hat 30 Millionen, also so zur Einordnung, das wurde alles gerettet, aber es ist dann nie wieder in Hamburg in der Nachkriegszeit es gelungen, eine Unterbringung zu organisieren. Und das versuchen wir jetzt, das ist auch so weit gelungen, dass wir jetzt mit der Gründung des CENAX, dieses Zentrums für Naturkunde, den ersten Schritt gemacht haben. Da gibt es eine Bundesförderung über die Leibniz-Institution, die uns als Träger sozusagen finanziert. Und Hamburgs Verpflichtung ist, jetzt ein Naturkundemuseum wieder aufzubauen. Und da sind wir sehr, sehr weit gekommen. Und ich kann da verraten, dass wir ein Evolutionäum an einem prominenten Ort hier in Hamburg aufbauen werden. Und dieser prominente Ort, der ist in der Hafen City natürlich, weil der bekanntlich ja der Berg nicht zum Propheten kommt. Wir wollen 500.000 Besucher erreichen. Das tun wir natürlich da, wo in der Innenstadt, in der neuen Hamburger Innenstadt, die meisten Besucher und Touristen sein werden. Und wir wollen das, und deswegen soll das Evolutionäum heißen. Wir wollen eben das nicht wieder Museum nennen. Das signalisiert ja alt verstaubt. Wir wollen
halt. Ja. Kann ich nur sagen, Museen sind immer lebendige Kulturorte.
Ja.
Was ganz Tolles.
das wissen wir beide. Das wissen wir beide. Das ist auch ganz wichtig. Aber wir wollen natürlich noch etwas anderes signalisieren. Wir wollen es eben nicht naturhistorisch nennen, weil es auch nicht die Intention hat wie im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir wollen es ganz bewusst Evolutionäum nennen, weil wir den Mensch als Evolutionsfaktor in den Vordergrund stellen. Mhm. Wir wollen sagen, ja, du bist Teil der Natur. Ganz wichtig, das, was wir besprochen haben. Versteh dich bitte auch so, aber du bist gleichzeitig auch ein Treiber von evolutiven Prozessen. Du rottest Pflanzen und Tiere aus, du verunstaltest Lebensräume, du veränderst Lebensräume. Das alles ist eine Rolle, die der Mensch hat, und daraus erwächst natürlich auch eine Verantwortung.
Ja.
Das heißt, wir wollen auch ein Eisbär zeigen, aber wir wollen, und ein Finnwal, wir wollen auch die Geschichte erzählen, wie wir zu diesem Finnwal gekommen sind. Unser Finny, der hier in Hamburg steht, mit dem wir jetzt im jetzigen Museum der Natur eben auch Werbung machen, der ist zum Beispiel durch den illegalen Walfang eines Aristoteles Onassis zu uns gekommen. Ah. Das heißt, jedes dieser Tiere, was wir haben, erzählt auch eine Geschichte über die Art, über den Finnwal hinaus. Wie sind wir zu diesem einen Finny gekommen? Da spielt eben dann die jeweilige Geschichte des Tieres eine Rolle. Aber wir wollen natürlich Finnwale auch in den Kontext stellen, dass man 3 Millionen Wale im 20. Jahrhundert durch industriellen Walfang geplündert hat. Und das verändert Ökosysteme. Ja? Man nimmt eine Biomasse aus den Meeren heraus. Die Tiere haben eine ganz, ganz lange Generationsfolge. Das heißt, die wachsen auch nicht so schnell wieder nach. Das heißt, all das wollen wir darstellen und wollen eben auch dem Menschen deutlich machen, dass er Teil der Natur ist. Das soll alles in einem Illusionium stattfinden. Und dahinter steht, dass wir eine Forschungsinstitution sind. Wir sind eben anders als eine Kunsthalle, die ja häufig keine kunstgeschichtliche Forschungsabteilung hat. Die Kunstgeschichte wird an den Universitäten vertreten, und wir sind so ein Zwitter. Wir sind Forschungseinrichtung mit einer großen Sammlung, die wir dann aber auch in den Ausstellungen zeigen wollen. Und das machen wir in einem Evolutionäum, und ich glaube, wir haben da ein sehr cleveres Konzept, das wir umsetzen müssen. Dafür brauchen wir jetzt viele Millionen, das muss man da ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, was die öffentliche Hand jetzt erstmal belastet. Das geht mit Sicherheit besser aus als bei der Elbphilharmonie. Da haben wir ja auch die öffentliche Hand erstmal geschröpft. Aber heute redet ja keiner mehr darüber, sondern was für eine Landmark das für Hamburg geworden ist. Und genau sowas wollen wir auch. Wir wollen eine Landmark-Architektur, in der wir diese Sammlung unterbringen, so dass sie adäquat sicher untergebracht ist, dass wir sie beforschen können. Und gleichzeitig wollen wir sie aber auch zeigen. Vielleicht nicht das 1000. Eichhörnchen, das wird für die meisten Besucher langweilig, aber mit einer Ausstellung, die eben auch anlässt, weshalb man solche großen Sammlungen hat, die man dann für die Forschung nutzt.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich komme oft, weil ich da in Berlin um die Ecke mein Büro habe und wohne, am Berliner Naturkundemuseum vorbei. Das ist eine Riesenschlange, das ist ein traumhaftes Museum, hat aber eben einen anderen Fokus, stärker naturhistorisch mit diesen wunderbaren, aber auch ans 19. Jahrhundert erinnernden Vitrinen.
Genau, wir haben den Vorteil, wir machen es ja neu. Wir haben den Vorteil, dass wir eben, weil wir dieses alte Gebäude verloren haben, das ist ja erstmal ein Nachteil, und das hat uns jetzt 80 Jahre lang auch ausgebremst in Hamburg, aber das wenden wir in einen Vorteil, indem wir sagen, wir wollen ja auch nicht die Naturkundemuseen so zeigen wie im 19. oder im 20. Jahrhundert. Das ist eben in Berlin, sondern wir wollen sie in Hamburg im 21. Jahrhundert zeigen und auch nutzbar machen. Und deswegen glaube ich, dass das schon ein innovatives neues Konzept ist. Da brauchen wir auch viel Unterstützung noch, weil wir natürlich auch andere Ausstellungskonzepte haben. Die sind heute, wir nennen das gerne partizipativ. Man will nicht mehr durch eine Ausstellung laufen, irgendeinen Text lesen und freut sich dann, wie man das vielleicht bei Bildern machen kann. Das ist auch ein anderes Publikum. Sondern wir wollen die Menschen tatsächlich beteiligen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie kann man sozusagen auch, was kann man selber tun? Wir wollen auch Anleitungen geben. Was kannst du als Einzelner tun, deine Umwelt, deine Biodiversität sozusagen zu verändern? Und das braucht andere Formate. Die wollen wir auch mitentwickeln. Da sind wir auch im Neuland unterwegs.
Wir kommen zum Schluss. Ein tolles Gespräch. Den eigentlichen Gesprächsanlass haben wir gar nicht mehr besprochen. Ich habe von Ihnen ein ganz tolles Buch gelesen über einen Schriftsteller, den wir beide sehr lieben und den eigentlich alle kennen müssten, Albert von Chamisso, Peter Schlemihls Reise, eine wunderbare große Geschichte, der eine fantastische Forschungsreise unternommen hat, vor 200 Jahren, großartige Abenteuer erlebt hat. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das wäre eine andere Folge. Das muss man aber ich selber lesen. Also Matthias Glaubrick über Adelbert von Chamisso. Unfassbar. Ein Riesenthema schaffen wir jetzt nicht. Vielen herzlichen Dank und
sehr gerne.
Viel Glück und Segen bei den Arbeiten zu Ihrem neuen, ich würde sagen, doch auch Museum.
Ja, ein Naturkundemuseum, genau.